Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Luther hier stehe ich begrüßen zu dürfen. Es ist nicht die erste, sondern die zweite Ausgabe im Jahr 2024. Herzlich willkommen, Herr Luther.
1, 2, 3 im Sauseschritt läuft die Zeit. Wir laufen mit Wilhelm Busch, der übrigens in diesem alten Bücherschrank ebenfalls vertreten ist, was man dem Schrank ja ansehen kann. Ich grüße Sie auch, Herr Müller.
Luther, ich lasse jetzt wieder den Bildungsbürger heraushängen. Einmal im Jahr muss ich das machen. Am 9. Januar 1929 hat Alexander Fleming Penicillin erfunden, das allerdings später erst zur Marktreife gelangte und dann ab 1945 in Apotheken gekauft werden konnte. Wie viel Penicillin brauchen wir denn für den Berliner Senat, damit dort alles wieder gesund wird?
Da bräuchten wir vielleicht eher psychedelische Pilze, damit es lustiger wird. Aber der Pilz von Sir Alexander Fleming, er wurde dafür auch geadelt später, ist auch Freimaurer gewesen und hat sein, habe ich glaube ich schon mal erzählt, sein Medizinstudium nur ausüben können oder absolvieren können, weil er in jungen Jahren Winston Churchill das Leben gerettet hat, als der in einem See zu ertrinken drohte, ob eines Krampfes. Und die Familie hat sich dann erkenntlich gezeigt, weil sie gefragt hat, junger Mann, Sie haben uns geholfen, unseren Sohn gerettet, wie können wir Ihnen denn was Gutes tun? Er sagt, naja, ich bin intelligent, jung und dynamisch, aber nicht von Stand und nicht von Vermögen. Könnten Sie es mir erleichtern, mein Studium irgendwie zu organisieren? Also kurz gesagt, salopp formuliert. Daraufhin studierte er und konnte Winston Churchill mit diesem Penicillin tatsächlich auf der Konferenz von Yalta dann ein zweites Mal das Leben retten, weil dieser rettende medikamentöse Pilz tatsächlich in der Lage war, als Antibiotikum diese ja, Unbill von Winston Churchill zu nehmen, als altem Politiker. Ja, Berliner Senat, meinen Sie jetzt die Beziehungsfähigkeit des Senats in Berlin, die
Ein
Zuneigung
anderes Thema gibt es
zueinander?
ja in Berlin nicht. Das ist ja das Thema, wie sozusagen ein Vorstandsvorsitzender, Kai Wegener, regierender Bürgermeister, mit einer Vorstandskollegin, Katharine
Günther
Wünsche-Birke,
Wünsch, genau. Wünsch dir was, Günther.
Günther, ja, also Bildungssenatorin, eine Liebesbeziehung eingehen kann, ohne, wie die beiden sagen, Compliance-Richtlinien verletzt werden. In jedem anderen Unternehmen von Rang wäre das unmöglich, aber in der Politik geht das, weil Politiker sind ja bessere Menschen.
Na, machen wir es mal andersrum. Politiker sind Menschen, die unter größerer Beobachtung stehen, weil sie ja von unseren Mitteln sozusagen alimentiert werden. Also wir bezahlen sie über das Steuergeld. Deswegen glauben wir ein Anrecht dazu haben, alles, was die da tun, für gut, richtig oder falsch zu halten. Wenn sich zwei Menschen mögen, das ist in Vorständen, in Firmen genauso, dass die Sekretärin vielleicht jemanden ins Auge fällt, der eine Führungsposition hat, dass da vielleicht auch eine Vermehrungsposition daraus entsteht und dass der Sohn des Vorstandschefs plötzlich dann auch Sohn der Sekretärin ist, wie merkt würdig. Aber sagen wir so, der Optimist könnte sagen, toll für die Bildungspolitik in Berlin. Da passiert dann endlich mal was. Natürlich haben sie recht, aber da das Ganze so im Fokus des öffentlichen Interesses steht, kann es da gar keine Probleme geben, weil so viele Augen darauf gucken, dass auch nur ein Wimperzucken, ein falsches Wimperzucken der einen oder des anderen dazu führen würde, dass diese Entscheidung oder dieses Wimperzucken sofort kommentiert, reglementiert und wahrscheinlich dann auch verhindert wird im nächsten Mal. Lassen Sie doch zwei Menschen glücklich sein miteinander. Lassen Sie Berlin auch mal die Chance, was produktiv Schönes miteinander zu entwickeln. Und wenn zwei Leute miteinander sich gut leiden können, dann ist das auch für politische Fälle durchaus hilfreich.
Also ich weiß ja gar nicht, ob es in Berlin auch Fasching gibt, ob das jetzt schon eine Büttenrede war, Herr Luther. Ich frage jetzt nochmal. Also ich habe das zur Kenntnis genommen, gehört, verstanden, was Sie gesagt haben, finde es auch okay. Man kann es so sehen. Ich würde trotzdem nochmal nachfragen. Für den Senat von Berlin gelten also die Compliance-Regeln der deutschen Wirtschaft nicht.
Nein, es ist ja kein Wirtschaftsunternehmen. Es ist eine Verwaltungsstruktur und es sind normale Menschen, die miteinander normal im Umgang sind. Und wenn sich
Also in
das
der
eine
öffentlichen
Sympathische daraus
Verwaltung,
ergibt.
also Frau Bünd, ich weiß ja nicht, wie die heißt, Frau Günther Wünsch,
Günter Wünsch, Günter
Frau
Wünsch.
Günther Wünsch könnte also mit dem Portier ihres
Ihrer
Ministeriums eine
Senatsverwaltung?
Beziehung anfangen und das wäre völlig okay.
Ja, sicher.
Okay, gut. Dann haken wir das an dieser Stelle ab.
Also ich halte es für menschlich, ich halte es für legitim, ich halte es für richtig, dass man ein Auge drauf hat. Und wenn plötzlich das Bildungsressort mit Millionen ausgestattet wird, dann könnte man durchaus dieses Gespräch nochmal führen, könnte sagen, ah, haut doch was nicht hin. Wie gesagt, Optimist würde sagen, genial für die Bildungssituation in Berlin, vielleicht kommt da mal endlich Fahrt rein, was es natürlich nicht soll. Es soll ja keiner bevorzugt werden und gerade deswegen gibt es auch einen Finanzsenator, der da auch ein Auge drauf hat. Also es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber es serviert sich natürlich schön, weil so eine Beziehung hat immer, um beim Servieren zu bleiben, auch ein Geschmäckle.
Aber bei Unternehmen sollen die Compliance-Richtlinien bleiben oder sollen die da auch abgeschafft werden? Weil da gibt es ja auch immer irgendeinen Aufsichtsrat oder Beirat oder einen Finanzdirektor, der irgendwie aufpasst. Also vergleichbare Strukturen.
Na, das sind sich selbst gegebene Regeln, die kann sich die Politik auch gerne geben. Also letztendlich kommt sie auf die Regelwerke an, die wir uns selber schaffen, um Sicherheit zu haben, dass nichts missbräuchlich, falsch oder nicht den gängigen moralischen oder juristischen Regeln folgend schieflaufen kann. Den können wir machen, aber ob wir dann noch mehr Spaß an der Politik haben als gegenwärtig schon, wo Bauernkriege Reloaded seit 1524 ihr fröhliches Wiederauferstehen feiern, weiß ich nicht.
Gut, dann weiten wir den Blick und folgen mal meiner Hypothese, dass Herr Wegner in den letzten Monaten doch viel getan hat, um bundesweite Aufmerksamkeit zu erregen. Stichwort Diskussion über die Schuldenbremse und mit Herrn Merz sich anzulegen. War er denn ein Kandidat? Hat er sich denn als Kandidat gesehen für die Kanzlerschaft?
Überhaupt nicht. Es ist ein selbstbewusster Ministerpräsident, der seinem Bundesland verpflichtet, das ist Berlin nun mal, juristisch gesehen in der föderalen Struktur der Bundesrepublik, das Beste für die Stadt will und wollen muss. Das hat er ja in seinem Amtseid auch geschworen. Und deswegen ist das eine Position, die ja auch konträr zum Bundesvorsitzenden der CDU, mit dem er zwar die Parteiinteressen teilt, aber wenn es um Landesinteressen geht, dann darf er durchaus auch eigene artikulieren, die man dann im Diskurs miteinander argumentativ auswerten muss. So, und das hat sicher geholfen, um auch der bundespolitischen Ebene vielleicht den einen oder anderen Richtungshinweis mitzugeben. Und ansonsten macht Kai Wegner tatsächlich in Berlin solide, gute Politik, wo es wenig Schlechte zu vermelden gibt, weil wirklich solide und still am Kabinettstisch gearbeitet wird. Und an den Resultaten kann man sicher noch rummäkeln, dass es nicht schnell genug geht. Das geht es nie in der Politik. Aber ich glaube, da ist ein guter Ansatz drin, wo jetzt die Probleme, die Berlin hat, tatsächlich mal versucht werden zu lösen. Ich kann es an der Digitalisierungspolitik bewerten, was da passiert, angegangen oder auch in den Vereinbarungen, in der Koalitionsvereinbarung drin verabredet worden ist. Also da ist meines Erachtens schon Bewegung. Meine unmaßgebliche Meinung, Sie haben mich gefragt, andere mögen das anders sehen. Aber ich sehe tatsächlich Bewegung und sehe Kai Wegner auch als aktiven Macher in dieser Struktur, der tatsächlich da auch was voranbringen will und daran gemessen werden darf.
Gut, dann verlassen wir jetzt mal Berlin und wenden uns, also Berlin verlassen ist jetzt auch nicht ganz richtig, weil die nächste Story spielt ja auch in Berlin. Heute hat, also am Montag hat Sarah Wagenknecht verkündet, dass die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet sei. So ein richtiges Programm gäbe es noch nicht, das würde man bis zur Bundestagswahl erstellen, aber man würde schon mal zur Europawahl antreten und zu den Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Der hat dann auch gesagt, dass die Migration, so wie sie läuft, ganz schlecht ist und die soziale Lage sei ganz schlecht und die Waffenlieferungen der Bundesregierung seien ganz schlecht und die Form der Unterstützung für die Ukraine sei ganz schlecht. Daraufhin kam die Frage aus der Bundespressekonferenz, worin denn BSW, also Bündnis Sahra Wagenknecht, sich von der AfD unterscheiden würde, weil die würde ja genau das Gleiche sagen. Und da meint dann Sarah Wagenknecht, ja, die sagen zwar irgendwie das Gleiche, meinen aber was anderes. Also das ist schon eine ganz klare programmatische Aussage gewesen. Wie beurteilen Sie denn die Chancen von Sarah Wagenknecht in den Ländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg? Hat sie dort aufgrund ihres Status als ehemalige Linke, aufgrund ihres Aussehens wie Rosa Luxemburg oder aufgrund ihrer Rhetorik oder ihrer Programmatik Chancen in die Landtage zu kommen?
Sie haben die drei wichtigsten Faktoren gerade genannt. Ich zähle sie nicht nochmal auf, aber damit ist sie eine relevante Persönlichkeit im politischen Getriebe und damit hat sie durchaus auch Chancen, weil sie eine relevante Persönlichkeit ist. Sie wird gesehen, sie wird wahrgenommen, sie kann sich gut artikulieren, sie sieht entsprechend adäquat aus, sie kann Dinge transportieren und damit ist prognostiziert, dass sie eine politische Größe ist, die auch durchaus messbar AfD Erfolge ankratzen kann. Weil wenn man die Wahl hat zwischen A oder B, dann ist vielleicht B auch interessant. Und wenn B ein weibliches Gesicht hat und die soziale Linke repräsentiert, dann ist da vielleicht Potenzial, dass dieses Wählerpotenzial der AfD geschmälert wird. Das wünscht sich so die Wahlarithmetik, dass man sagt, wenn noch eine andere Partei mit im Spiel ist, dann muss der Kuchen ja geteilt werden. Es gibt nur 100%, die man wählen kann. Und das, was sie aufführt, sind tatsächlich die populären Punkte, die populistisch populären Punkte, die in der Bevölkerung gerade für Unmut und Unruhe sorgen. Und das, was Sie alles gerade schlecht geredet haben, Sie haben natürlich Frau Wagenknecht zitiert, ist durchaus etwas, was man als Kritikpunkte anführen kann. Und damit hat sie eine Berechtigung, wenn sie diese schlechten Punkte gut machen will. Wir werden sehen. Zur Europawahl ist quasi die erste Lackmustestphase, wo man gucken muss, wie diese BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht, funktionieren kann. Man hat ihr früher vorgeworfen, sie sei Verfechterin einer stalinistischen, kommunistischen Plattformpolitik. Das belegt sie natürlich eindeutig, wenn eine Partei ihren Namen trägt. Also so bescheiden muss man erstmal sein, dass mein Name ist Programm. Ich meine, gut, wir machen auch Luther, hier stehe ich, aber für den Namen kann ich nichts, den habe ich mehr oder weniger geerbt. Aber Sahra Wagenknecht ist eine One-Woman-Show jetzt mit dieser Partei. Und das, was sie sagt, ist Programm. Und was Programm ist, wird dann umgesetzt oder soll umgesetzt werden, wenn sie jemals irgendwie politische Verantwortung zu tragen haben sollte.
Wobei einer der Spitzenkandidaten für die Europawahl ist Fabio Di Masio. Und er sagte heute in der Bundespressekonferenz, er hätte da noch Notizen in seinem Büchlein, die er dann im Wahlkampf nach und nach rauslassen würde, über den Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex und Wirecard und zu Olaf Scholz. Er gilt für mich jedenfalls als sehr akribischer Rechercheur und war zwischenzeitlich, nachdem er aus dem Bundestag ausgeschieden ist, auch Kolumnist der Berliner Zeitung. Also der weiß schon, wovon er spricht. Könnte also noch spannend werden für die SPD. Ein anderer Spitzenkandidat für die Europawahl ist ein Herr Geisel, ich glaube Thomas Geisel, der auch mal Oberbürgermeister von Düsseldorf war und 40 Jahre lang SPD-Mitglied, vor wenigen Wochen erst für seine 40-jährige Mitgliedschaft geehrt von der SPD und nun Spitzenkandidat des Bündnisses Sahra Wagenknecht. Also ich fasse nochmal zusammen. Man muss so aussehen, dass man optisch unverwechselbar ist. Man muss eine klare Sprache haben und man muss ein paar Themen haben, die den Leuten auf den Nägeln brennen. Unverwechselbar sieht Herr Maaßen aus. Seinen Namen kann er auch fehlerfrei aussprechen und er hat massive Kritik an der aktuellen Politik, nicht nur der Ampelregierung, sondern auch der CDU. Deswegen will er die Werteunion nun zur Partei machen und auch bei Wahlen antreten. Welche Chancen räumen Sie dann ihm ein?
De facto wesentlich weniger, weil allein die optische Erscheinung schon dazu beiträgt, dass man ihm nicht so lange zuhören möchte. Aber mit Sicherheit wird er auch eine Relevanz begründen mit seiner Thematik und den Dingen, die er aufbringen wird und wird sicher auch einen Prozentsatz abbekommen. Und ich hatte neulich eine unmaßgebliche Mail bekommen mit dem Betreff Willkommen in Weimar von einer bekannten Persönlichkeit. So gesehen haben wir fast Strukturen wie in Weimar, wenn sehr viele Parteien um Wähler ringen und werben und viele Parteien wenige Prozente bekommen, dann gelingt es nur wenigen Parteien letztendlich gemeinsam irgendwo ein Regierungsprogramm aufzustellen, was für den demokratischen Wähler umso schwieriger wird, sich dann für eine zu entscheiden, weil keiner alleine ihr Programm umsetzen kann. Und jeder Bürger, der diese Partei dann gewählt hat, ist enttäuscht, weil sein Programm ja nicht komplett umgesetzt werden konnte und wählt nächstes Mal dann irgendwas anderes, was noch schärfer, noch intensiver und noch lauter ist, wo man dann hofft, dass das Programm vielleicht umgesetzt wird. Und da ist die Vergleichsebene Weimar gar nicht so abwegig. Und das sollten wir uns gut überlegen, ob wir das wirklich so wollen.
Ich muss einmal recherchieren, wer der E-Mail-Schreiber war. Ich habe da so eine Idee. Aber ich glaube, mich zu erinnern, zwar nicht mehr aus eigenem Dabeisein, aber aus der Lektüre heraus, dass die erste Bundesregierung 1949 von Konrad Adenauer auch keine Alleinregierung war, sondern eine ziemlich breite Koalitionsregierung, in der drei, vier, fünf Parteien koaliert haben. Und dass dann später einige dieser Parteien verschwunden sind, beziehungsweise in der CDU aufgegangen sind. Könnte ja auch ein Muster sein, dass nach dieser Zersplitterung, die wir jetzt gerade erleben, dann irgendwann auch mal wieder eine Konsolidierungsphase kommt.
Ja, wäre zumindest ein theoretischer Ansatz. Die Werteunion, zu der der Herr Maaßen ja bekanntermaßen gehörte und gehört, war ja auch mal ein Teil der Union oder wollte ein solcher werden, was ihm verwehrt wurde, weswegen jetzt die Werteunion zu einer eigenen Struktur, einer eigenen Parteiform gegossen werden soll. Also das ist ja das Defragmentieren oder das Auseinandernehmen von Parteistrukturen. Wenn sich jemand entscheidet, mit seiner Struktur in einen größeren Verbund wieder aufzugehen, heißt das erstmal eigener Machtverlust, eigene Bedeutungslosigkeit. Dazu muss man mutig sein, um diesen Schritt zu gehen, um sich quasi einer gemeinschaftlichen Erfolgsebene anzuschließen. Kann passieren, wird man sehen, wie die Geschichte sich da weiterentwickelt. Es ist mal nur schwierig, wenn Strukturen sich aufbrechen, zerbröseln. Die AfD ist ja entstanden, weil die CDU nicht mehr konservativ genug war. Die Linke hat sich gespalten, weil die Linken nicht links genug waren. Also momentan geht es erstmal den gegenteiligen Weg, dass wir eine Kleinteiligkeit von Parteistrukturen haben, die in ihrer Programmatik für den Normalmenschen kaum noch erfassbar ist. Da geht es um lauter schriller bunter und der Populismus wird hier sicher noch intensiver zunehmen, um wahrgenommen zu werden. Das ist für die Demokratie kein gutes Signal.
Herr Luther, wir beide kommen ursprünglich aus unterschiedlichen Welten, ist jetzt auch schon Jahrzehnte her und spielte sich ab im letzten Jahrtausend. Aber heute am Montag ist Franz Beckenbauer gestorben. Der war dreimal Champions League-Sieger, hat, glaube ich, fünfmal die deutsche Meisterschaft gewonnen mit Bayern München und dem Hamburger Sportverein. Hat in New York gespielt, war da, glaube ich, auch Meister, da bin ich aber jetzt nicht ganz sicher. War als Fußballspieler Weltmeister und als Trainer Weltmeister der deutschen Nationalmannschaft. Und man sagte mal, sein Spitzname sei Kaiser und er sei einer der größten Fußballer aller Zeiten gewesen. Ich habe das Glück gehabt, ihn noch selber zu erleben, also spielen zu sehen, nicht nur im Fernsehen, sondern tatsächlich live im Berliner Olympiastadion und fand die Ballführung schon toll und habe damals für mich entschieden, frei von jedem Talent und auch offen gestanden frei von allzu viel sportlichem Ehrgeiz. Ich versuche das gar nicht erst nachzumachen, weil das ist unsagbar lächerlich. Es war einfach magisch, wie er den Ball geführt hat und behandelt hat. Sie haben ihn damals ja nicht live erleben können, bis 1989. Haben Sie denn den Namen Beckenbauer irgendwie als deutsches Sportidol, als Superfußballer erlebt oder war für Sie jemand wie Dixie Dörner dann doch näher und wichtiger?
Ich glaube, Beckenbauer hatte damals so einen gottgleichen Status schon, als ich jung war. Mein Vater verehrte ihn intensiv und Beckenbauer war eine sportliche Größe, als ich groß wurde. 74, die Fußball-WM, da war er, wir hatten ja Westfernsehempfang, war er natürlich präsent ohne Ende. Die Phase danach, nach der Wiedervereinigung, er als Trainer brachte die Weltmeisterschaft nach Deutschland. Was konnte es Schöneres geben? Wiedervereinigung und Fußball-Weltmeister. Also das kann man nicht toppen. Das kann man in keinem Jahrtausend, glaube ich, toppen, so eine Situation. Und damit ist Beckenbauer eine Größe, die ob ihrer von Ihnen aufgezählten sportlichen Leistung schon mal ohne jegliche Diskussion als Leistungsträger dasteht. Dass es später sicher auch Verwerfungen gab, dass man sicher auch die eine oder andere Kritik an seinem Verhalten äußern kann, mag bei so einem langen Leben die normale Situation sein. Niemand kann ein Leben lang perfekt agieren. Und dass er eine sportliche Größe war, haben wir gerade beide analysiert und der Respekt gebietet in so einer Situation wirklich diese Anerkennung einem Leistungsträger, der geschichtliche Dimensionen errungen hat, auch zu zollen.
Ein perfektes Schlusswort, für das ich Ihnen danke und ich freue mich auf die nächste Woche, lieber Herr Luther. Übrigens, ich weiß nicht, ob Sie Apple-Anhänger sind oder nicht. Am 9. Januar 2007 kam das erste iPhone raus. So lange ist das schon wieder
Sie erinnern mich, ich brauche ein neues.
her.
Mein Akku ist alle, aber nur für heute. Deswegen freue ich mich auf die nächste Woche und auf ein neues iPhone.
Gerüchteweise verlautet, es gibt inzwischen Nachfolgemodelle von dem, das 2007 erschienen ist.
Bin gespannt. Ich kaufe mir eine Kurbel dazu dann.
Also, vielen Dank für heute. Bis dann.
Alles Gute. Tschüss.
Ciao.